Indem ich Streits vermeide und jeden Konflikt aus dem Weg gehe, vermeide ich eigentlich, dass andere überhaupt erkennen, dass es ein Problem gibt. Allen gefallen. Ein Podcast für People Pleaser. Hallo ihr lieben People Pleaser, willkommen zu einer neuen Folge von Allen Gefallen, einem Podcast für People Pleaser. Mein Name ist Sonja, ich will allen gefallen und das soll sich durch diesen Podcast ändern. Es gibt sicher einen Grund, warum du diesen Podcast überhaupt hörst. Vielleicht glaubst du, dass du selbst People Pleaser bist oder du hast vielleicht mit People Pleasern in deinem nahen Umfeld zu tun. Heute wollen wir herausfinden, ob du ein People Pleaser bist. Dafür ist es wichtig, People-Pleasing zu erkennen. In der letzten Folge haben wir ja schon darüber gesprochen, was einen People-Pleaser ausmacht. Das sind Eigenschaften wie Empathie, Fürsorge oder der starke Wunsch nach Harmonie. Das sind eben alles prinzipiell keine schlechten Eigenschaften und Persönlichkeitsmerkmale. Man erkennt People-Pleasing aber daran, dass diese Eigenschaften negative Auswirkungen haben. Das heißt, nur weil du grundsätzlich empathisch und fürsorglich bist, heißt das noch nicht, dass du ein People-Pleaser bist. Wenn das Ganze aber ein ungesundes Ausmaß annimmt und sich auf dich und dein Umfeld negativ auswirkt, dann bist du wahrscheinlich ein People-Pleaser oder hast eben People-Pleaser-Tendenzen. Und dann kann es auch wirklich gut für dich sein, wenn du das änderst. Ich persönlich will mein People-Pleasing unbedingt erkennen und ich will es ändern, damit ich einfach ein authentischeres Leben führe und damit ich selbstbestimmter handeln kann. Um zu erkennen, ob du ein People-Pleaser bist, werden wir heute über 7 Verhaltensmuster sprechen, die People-Pleaser häufig an den Tag legen. Ich werde dabei auch jeweils Beispiele aus meinem eigenen Leben geben, die eben veranschaulichen, wie sich diese Verhaltensmuster konkret zeigen können. Ich will hier im Podcast auch meine eigenen Erfahrungen teilen, weil das oft irgendwie leichter ist, diese Verhaltensmuster dann zu verstehen. Auf meinem Blog kannst du die verschiedenen Verhaltensmuster dann nochmal nachlesen, allerdings ohne die persönlichen Beispiele, weil die sind den Podcast-Hörern vorbehalten. Wenn du dich von den Verhaltensmustern angesprochen fühlst, dann bist du hier auf jeden Fall richtig. Und auch wenn du erkennst, dass Freunde oder dein Partner oder deine Familie diese Muster zeigen, dann bist du genauso richtig. Dann kannst du nämlich lernen, mit den People-Pleasern umzugehen und ihnen vielleicht ein bisschen aus dem People-Pleasing rauszuhelfen. Oder du schlägst ihnen diesen Podcast vor, damit sie selbst ein bisschen lernen, was es mit People-Pleasing auf sich hat. Fangen wir also mit dem ersten Verhaltensmuster an. Das ist der Wunsch, allen zu gefallen. Darüber haben wir ja schon viel gesprochen und das ist ja auch der Ursprung dieses Podcasts und daher hat der Podcast seinen Namen. Aber wie äußert sich dieser Wunsch, allen zu gefallen im Alltag? People-Pleaser denken sehr viel darüber nach, was andere von ihnen halten. Das ist prinzipiell eben etwas Gutes, weil ich glaube, wir wollen alle nicht durchs Leben gehen, ohne irgendwie darüber nachzudenken, wie wir auf andere wirken. Das ist dann auch nicht wirklich eine schöne Welt. Aber bei People-Pleaser nimmt das wirklich Überhand. Das heißt, die Meinungen und die Bedürfnisse von anderen kommen immer zuerst. Und dabei vergessen People-Pleaser, was für eine eigene Meinung sie haben und welche Bedürfnisse sie selbst haben. Wenn People-Pleaser was sagen, dann sagen sie lieber das, was anderen gefällt. Auch wenn sie das eigentlich gar nicht meinen. Wenn People-Pleaser helfen, dann helfen sie, um von anderen als hilfreich wahrgenommen zu werden. Und nicht immer unbedingt, weil sie wirklich helfen wollen. Das zieht sich dann eben durchs Leben und ist irgendwie nicht die Art, wie ich mich verhalten möchte. Natürlich will ich, dass andere Menschen mich mögen und ich will fürsorglich sein und für andere da sein, aber eben weil ich das wirklich will und nicht weil ich nur die Angst habe, irgendwie komisch wahrgenommen zu werden oder nicht gemocht zu werden. Ich persönlich merke in meinem Leben diesen Wunsch, allen zu gefallen, vor allem daran, dass ich schwer Nein sagen kann. Wenn mich irgendjemand um Hilfe bittet, dann sage ich eigentlich in den allermeisten Fällen erstmal ja, auch wenn ich eigentlich keine Zeit habe oder keine Energie habe oder das eigentlich gerade gar nicht reinpasst. Das ist auch im ersten Moment oft kein Problem, weil ich ja auch wirklich helfen will. Aber dann gibt es viele Situationen, in denen das einfach Überhand nimmt. Wenn man einmal geholfen hat und so quasi die sprichwörtliche Hand hingehalten hat, dann greifen manche Menschen danach und nehmen den ganzen Arm. Und dann ist es als People Pleaser extrem schwer für mich persönlich, meine Hand wieder zurückzunehmen und zu sagen, okay, ich habe dir jetzt geholfen, aber weiter kann ich dir wirklich nicht helfen. Wenn dann jemand immer wieder auf mich zukommt und noch etwas will, sage ich in ganz vielen Fällen, kein Problem. Ich sage dann, ja, natürlich, mache ich, kein Problem. Und das ist mir bewusst geworden, dass das einfach total falsch ist. In ganz vielen Fällen ist das ein Problem. Und es wäre schon mal ein erster Schritt, wenn ich dieses Problem kommuniziere. Wenn ich der anderen Person einfach sage, ja gut, ich helfe dir, aber eigentlich habe ich gerade wirklich wenig Zeit oder eigentlich fehlt mir gerade die Energie. Das heißt, der erste Schritt wäre schon mal, diese Wahrnehmung bei anderen zuzulassen, dass sie mich nicht als perfekt wahrnehmen, dass sie nicht glauben, ich kann eh bei allem und zu jeder Zeit helfen. Und das ist eben wirklich der Punkt, wo ich merke, da geht es um den Wunsch, anderen zu gefallen. Weil sonst könnte ich ja auch helfen und gleichzeitig kommunizieren, dass das irgendwie schon problematisch ist. Aber stattdessen sage ich eben immer, kein Problem. Das zweite typische Verhaltensmuster für People Pleaser ist das starke Bedürfnis nach Harmonie. Für mich persönlich ist das einer der allerwichtigsten Gründe, warum ich immer zum People Pleasing neige. Ich kann und will überhaupt nicht streiten. Ich bin einfach gar nicht gut darin, in Streits meine Meinung zu vertreten. Und im Prinzip bin ich einfach wirklich nicht gut im Streiten. Ich weiß nicht, gut, ich weiß, wann ich das letzte Mal geschrien habe. Das war einmal letzten Herbst. Aber selbst da konnte ich mich nicht so durchsetzen im Streit, wie ich das eigentlich wollen würde. Ich habe dann wieder zu weinen begonnen. Und ich habe einfach nicht meine Wut so transportieren können, wie das in einem Streit eigentlich normal ist. Und das finde ich jetzt prinzipiell auch nichts Schlimmes. Also nicht streiten zu wollen, nicht streiten zu können, ist jetzt nicht das Problem. Aber die Sache ist, dass nicht alle so sind. Und das bedeutet, dass andere, die diese Konflikte nicht scheuen, die nicht dieses starke Bedürfnis nach Harmonie haben, denen lassen wir im Prinzip den freien Weg, über uns drüber zu trampeln, weil wir die Harmonie bewahren wollen. Und in solchen Fällen ist Streit einfach total wichtig für den Seelenfrieden. Da wäre es total wichtig, mal zu sagen, hey, okay, bis hierhin und nicht weiter, jetzt wird gestritten. Jetzt haben wir einen Konflikt. Auch wenn ich diesen Konflikt nicht will, lässt du mir keine andere Wahl und jetzt ist er da. Und da ist auch ein großer Punkt, den ich gelernt habe. Ich war 3,5 Jahre lang in Therapie und habe das in dieser Zeit auch gelernt, gemeinsam mit meiner Therapeutin, dass diese Harmonie, die wir bewahren wollen, nur im Äußeren ist. Also wir haben dann diese Harmonie zwischen uns und anderen Menschen, aber in unserem Inneren, da ist der Konflikt. Also wir wollen den Konflikt vermeiden, wir wollen unbedingt die Harmonie bewahren, aber wir übersehen dabei, dass es den Konflikt ja schon gibt. Und das kann auf Dauer auch wirklich krank machen. Also wenn man diese Wut in sich trägt und die immer runterschluckt, damit kein Streit entsteht, dann ist das einfach nicht gesund und kann auf Dauer eben krank machen. Und ich bin mir sehr sicher, dass zum Beispiel meine Migräne auf die Art und Weise entstanden ist. Dass ich einfach immer versucht habe, harmonisch zu sein und diese Wut damals auf meinen ehemaligen Partner einfach immer runtergeschluckt habe und so lange in mir behalten habe, bis dieser innerliche Druck zu einer Migräne geführt hat. Jetzt habe ich schon ein bisschen meine persönlichen Erfahrungen vorgegriffen, aber ich versuche eben immer Streit zu verhindern. Ich will nie streiten und versuche eigentlich immer zu schlichten und bin dann auch oft eben diese Person, die mit allen kann. Und das stimmt nicht. Also wenn ich in mich selber reinfühle, dann kann ich ganz und gar nicht mit allen. Aber nach außen wirke ich so, weil ich dieses Harmoniebedürfnis habe. Und da gab es eben einmal ein Gespräch mit meiner Therapeutin, wo sie mir wirklich so die Augen geöffnet hat, weil ich weiß heute gar nicht mehr, worum es ging. Aber auf jeden Fall habe ich sowas gesagt in die Richtung, ich will ja keine unangenehme Situation erzeugen. Und da ging es eben um etwas, wo meine Grenzen immer nicht beachtet wurden und wo ich aber wusste, also es war eine familiäre Sache damals, das weiß ich noch, und ich wusste, wenn ich das sage, was ich eigentlich denke und wenn ich das verteidige, diese Grenze von mir, dann wird es Streit geben. Und dann habe ich ihm gesagt, ich will keine unangenehme Situation erzeugen. Darauf hat meine Therapeutin dann erwidert, die Situation ist schon unangenehm, aber nur für mich. Das Einzige, was ich erreiche, wenn ich diese Harmonie nach außen beibehalte, ist, dass die Situation für andere nicht unangenehm wird. Und für mich ist sie das schon längst. Das heißt, indem ich Streits vermeide und jeden Konflikt aus dem Weg gehe, vermeide ich eigentlich, dass andere überhaupt erkennen, dass es ein Problem gibt. Und damit bleibt diese unangenehme Situation, dieses Problem immer bei mir und ich verhindere eigentlich, dass es gelöst werden kann. Und genau das, finde ich, ist eine der wichtigsten Dinge beim People-Pleasing, die wirklich nicht gut daran sind. Also ich finde, das kann man dann auch gar nicht mehr schönreden. Man kann dann nicht sagen, oh, aber Harmonie ist was Schönes und Streit ist schlecht. Nein, wenn der Konflikt im Inneren sowieso stattfindet, dann ist es das Gesündeste auf der Welt, ihn auch mal rauszulassen und ihn nach außen zu tragen. Und das sage ich jetzt so bestimmt und selbstbewusst, obwohl ich selbst einfach nach wie vor nicht streite. Ja, da weiß ich auch gar nicht, wie ich das rechtfertigen soll. Ich bin in einem Prozess und das wird noch ein bisschen dauern. Je mehr ich hier im Podcast auch diesen Prozess teile, umso mehr werde ich hoffentlich realisieren, dass ich wirklich Streit zulassen kann. Und wenn dann das nächste Mal so eine Situation kommt, in der ich innerlich so dieses Gefühl eines Konfliktes habe, dann kann ich das rauslassen, nehme ich mir vor. Und dann werde ich hoffentlich im Podcast davon erzählen. Kommen wir jetzt aber zum dritten typischen Verhaltensmuster von People-Pleasern. Und das ist, dass sie keine klaren Grenzen setzen können. Das fällt People-Pleasern enorm schwer, eine Grenze zu setzen und sie dann auch zu verteidigen gegenüber anderen Menschen. Gerade eben solche Menschen, die gerne in Konflikte gehen und die gerne diskutieren und denen das eigentlich überhaupt nichts ausmacht, die können dann auch schwer nachvollziehen, warum wir nicht die Grenze ganz klar setzen und sie verteidigen. Und für die wirkt es dann auch so, als wäre uns die Grenze gar nicht so wichtig. Dabei ist sie das ja. Wir People-Pleaser wissen nur nicht, wie wir das kommunizieren. Und im Grunde ist es so, wenn wir eine Grenze haben, dann haben wir drei Möglichkeiten zu reagieren, wenn jemand die Grenze überschreiten will. Und das ist erstens, die Grenze ganz klar zu verteidigen und zu sagen, okay, halt, stopp, bis hierhin, auf keinen Fall weiter, kannst du nicht machen mit mir, nein. Die zweite Möglichkeit ist, einen Kompromiss zu finden. Und das ist schon, ja, ein bisschen mehr in die People-Pleaser-Richtung, aber immerhin muss man, um einen Kompromiss zu finden, erstmal kommunizieren, hey, das passt für mich gerade nicht. Und das ist auch schon ein sehr wichtiger Schritt. Also man muss jetzt nicht denken, ein Kompromiss ist irgendwie eine Niederlage. Nein, ein Kompromiss bedeutet schon, dass du gelernt hast, zu kommunizieren, ich finde das gerade nicht gut, ich möchte das anders haben. Und das ist auch eine sehr gesunde Art, darauf zu reagieren, dass jemand deine Grenze nicht akzeptiert. Das kommt natürlich dann immer darauf an, welche Art von Grenze. Also ich spreche jetzt nicht von, ja, gerade körperlichen Grenzen oder was in die Art. Die dritte Möglichkeit, und das ist leider Gottes die, die People-Pleaser dann meistens wählen, beziehungsweise unbewusst wählen, ist eine Grenze zu verschieben. Das heißt, die Grenzen, die wir nach außen setzen, die verschieben sich immer weiter in unsere Richtung. Die anderen Menschen können uns immer näher kommen emotional und haben damit auch irgendwie immer mehr Macht über unsere Emotionen und können sich immer mehr herausnehmen. Also im Grunde ist es ja nichts anderes, als dass da unsere gedachte Grenze irgendwo ist. Und wenn wir die nicht verteidigen, wenn wir da nicht sagen, okay, hier ist Schluss, dann können die Leute da drüber greifen und sich mehr rausnehmen. Das ist eigentlich genau das, was dann passiert. Menschen mit People-Pleaser-Tendenzen neigen eben leider sehr dazu, dass sie ihre Grenzen immer weiter verschieben. Das heißt, die Grenzen verschieben sich immer weiter näher an sie heran. Und das ist eben ganz oft begründet in diesem zweiten Verhaltensmuster, das wir gerade besprochen haben, nämlich dem Wunsch nach Harmonie. Das heißt, es ist immer die Angst da, wenn ich diese Grenze verteidige, dann wird es unangenehm. Und das ist aber manchmal notwendig. Was People-Pleaser dann oft stattdessen machen, weil man kann das eben nur begrenzt ertragen, dass immer wieder über die eigenen Grenzen gegangen wird. Was People-Pleaser stattdessen machen, ist, dass sie sich versuchen, auf andere Arten zu distanzieren. Und das kann ganz einfach die wirkliche körperliche Distanz sein. Also, dass man versucht, Menschen zu meiden, die die eigenen Grenzen nicht respektieren. Dass man nicht mehr abhebt, wenn sie anrufen. Dass man ja die Menschen einfach aus dem Leben so gut wie möglich fernhält. Und das kann für People-Pleaser sehr schwierig sein. Also das ist dann oft das eine Problem, dass sie das nicht so richtig schaffen. Und dass sie dann doch immer wieder, gerade wenn die Person dann vielleicht ankommt und sagt, hey, ich brauche deine Hilfe, du kannst das doch so gut, dass sie dann doch wieder einknicken und die Person ranlassen und denken, ja, dieses Mal wird es anders sein. Das ist mir auch schon passiert. Und das andere Problem mit diesem körperlichen Distanzieren oder diesem vom Menschen distanzieren, ist, dass das manchmal einfach nicht möglich ist. Also vielleicht ist es der Kollege auf der Arbeit oder es ist der Nachbar zu Hause oder es ist eben irgendein Onkel, der dann bei den Familienfeiern auftaucht, irgendeine Person, die die Grenzen nicht respektiert und bei der man aber nicht immer entscheiden kann, die nicht mehr zu sehen. Und je größer der Raum ist, den diese Person im eigenen Leben einnimmt, umso problematischer ist das auch, wenn man da keine Grenzen setzen kann. Und das bedeutet eben, es geht nicht immer, sich körperlich zu distanzieren und genau da beginnt dann eben auch diese ganz große Problematik, wenn man nicht lernt, die eigenen Grenzen zu verteidigen, dass man, ja, das dann einfach nicht kann und im Prinzip einfach akzeptieren muss, okay, die Person rennt über alles drüber. Und das passiert People-Pleasern eben leider ziemlich häufig. Auch zu diesem sich auf eine andere Art distanzieren habe ich eine persönliche Erfahrung, die ich auch mit meiner Therapeutin aufgearbeitet habe. Also du siehst, da ist einiges passiert in dieser Therapie. Ich habe die Therapie übrigens begonnen wegen meiner Migräne, weil da eben keine körperliche Ursache gefunden wurde. Und ja, dann sind wir auf die Suche gegangen nach psychischen Ursachen dafür, dass sich diese Migräne entwickelt hat. Und ein weiteres körperliches Problem, das ich damals hatte, zumindest war es für mich ein Problem, ist, dass ich stark übergewichtig war. Also ich hatte bis zu 120 Kilo und das eigentlich schon mein ganzes Leben. Also mein ganzes Leben habe ich irgendwie ein bisschen mehr gewogen. In meiner Jugend hat es dann sich sehr stark verschlimmert quasi. Also mit 15 hatte ich so mein Höchstgewicht. Und hatte auch wirklich schlimme Diagnosen. Also mir haben Ärzte damals gesagt, ich werde keine 30 oder maximal 30. Und ja, nächstes Jahr ist es soweit und aktuell sieht es nicht schlecht aus. Aber ja, danach habe ich erstmal abgenommen und dann sehr viel wieder zugenommen. Und das meiste von dem, was ich dann wieder zugenommen habe, war tatsächlich in dieser sehr belastenden Beziehung, die ich hatte. Und ich bin mir sehr sicher, dass es zusammenhängt. Also in dieser Zeit habe ich eben immer wieder zugelassen, dass über meine Grenzen gegangen wird. Und ich habe in der Zeit die Migräne bekommen und stark zugenommen. Und da habe ich eben auch mit meiner Therapeutin drüber gesprochen. Und sie hat mir dann erzählt, dass in vielen Fällen so ein starkes Übergewicht eine Form der Abgrenzung ist. Das heißt, wenn ich das Gefühl habe, ich kann meine Grenzen nicht verteidigen, ich kann mich nicht wirklich körperlich distanzieren von der Person, dann versuche ich mich irgendwie anders zu schützen vor diesem Einfluss, vor diesem Rausnehmen, diesen Eingriffen in meinem persönlichsten Raum. Und da ist dieses Übergewicht eben wie ein Schutzschild. Also das ist wie so ein Gefühl von, ich esse mir da jetzt so ein Schutzschild an und dann kann mir niemand mehr zu nahe kommen, weil es körperlich überhaupt nicht möglich ist. Das ist natürlich irgendwie ein Trugschluss und das war auch nie ein bewusster Gedanke. Also ich bin nie da gesessen und habe mir gedacht, okay, und jetzt esse ich mir eine Schutzschicht an. Aber das ist eben was unterbewusst passieren kann, wo man das Gefühl hat, okay, an mein Innerstes kann niemand mehr richtig ran, weil da ist eine Schicht dazwischen, da ist eine Schicht Fett, die schützt mich. Und ich habe diese Schicht dann abgelegt, das war 2020, und habe dann ein paar Monate später die Trennung geschafft von diesem sehr toxischen Partner. Und ja, ich weiß nicht, warum in diesem Fall die Schutzschicht zuerst gegangen ist und ich dann die Trennung erst geschafft habe, aber vielleicht hatte ich auch unbewusst das Gefühl, ich brauche sie nicht mehr oder sie dient mir nicht mehr. Aber genau, da habe ich dann abgenommen. Und was meine Therapeutin mir da auch so ein bisschen gesagt hat, ist, dass das Gleiche auch mit Untergewicht sein kann. Also da ist dann das Gegenteilige, dass man versucht zu verschwinden. Also dass man sich immer weiter, natürlich auch unbewusst, dass man immer weiter abnimmt, um zu verschwinden und auch dieses Gefühl zu haben von mir kann keiner zu nahe kommen. Dieses Gefühl von ich gehe immer mehr in mich hinein. Ich werde einfach kleiner und niemand kann an mich rankommen. Und das ist eigentlich ein bisschen paradox, weil das ja zwei komplett unterschiedliche Dinge sind. Dieses starke Übergewicht oder das starke Untergewicht. Aber meine Therapeutin hat eben gesagt, dass da das Gleiche dahinter stecken kann. Also dass dahinter stecken kann, dass man sich zurückzieht oder jemanden von sich fernhalten will. Und ich muss an der Stelle noch sagen, ich bin weder eine Ärztin noch eine Therapeutin oder Psychologin. Und das wird auch in ganz vielen Fällen andere Gründe haben, warum man ein Übergewicht hat oder ein Untergewicht hat. Aber ich sage nur, dass das ja eine Möglichkeit ist und dass das passieren kann und ja, das dann vielleicht auch helfen kann, anders Grenzen zu setzen und die Grenzen auch wirklich klar zu verteidigen. Das vierte typische Verhaltensmuster von People-Pleasern ist, dass die sehr starke Empathie oft auf eigene Kosten gehen kann. People-Pleaser sind eben sehr feinfühlig, sie merken die kleinsten Gefühlsreaktionen bei anderen Menschen und sind oft auch sehr wachsam und versuchen alles irgendwie mitzubekommen und dann auf die kleinsten, ja vor allem negativen Gefühlsänderungen zu reagieren. Diese sehr starke Empathie stammt oft aus Erfahrungen mit Eltern oder mit eben toxischen Partnern, wo es eigentlich überlebenswichtig war, zu erkennen, ob die andere Person wütend wird oder ja, das, wo man sich darauf einstellen musste, dass jetzt quasi die Stimmung sich ändert. Und wir werden in der nächsten Folge noch mehr darüber sprechen, warum People-Pleaser so sind, wie sie sind. Und da wird es auch viel darum gehen, was die Kindheit damit zu tun hat. Aber ja, das kann eben ein Grund sein, dass man diese Feinfühligkeit und Empathie entwickelt hat, weil es einfach enorm wichtig war, immer zu wissen, wie es den anderen geht. Und man erkennt diese sehr starke Empathie bei People-Pleasern auch daran, dass sie die Wünsche und die Gefühle von anderen Menschen immer sehr gut erkennen. Also das kannst du vielleicht bei dir selbst beobachten, aber auch wenn du mit People-Pleasern zu tun hast. Die füllen dann zum Beispiel dein Glas Wasser nach, sobald es leer ist, obwohl du gar nicht danach gefragt hast oder irgendwie angedeutet hast, dass du Wasser willst. Aber sie sind eben so wachsam und erkennen die Bedürfnisse von anderen, dass sie dann einfach aufstehen und das Wasser auffüllen. Und das kann auch einfach sein, dass sie als Love Language Acts of Services haben. Aber ja, es ist auch ein Zeichen dafür, dass sie eben sehr wachsam sind und dass sie immer versuchen, die Bedürfnisse zu erkennen, die du hast. Und ja, ein anderes häufiges Warnzeichen oder Anzeichen dafür ist, dass People-Pleaser immer negative Stimmungen erkennen wollen. Das heißt, sie achten eben immer darauf, ob jemand negativ verstimmt ist, ob jemand wütend ist oder schlecht drauf ist und wollen dann auch immer die Gründe dafür herausfinden. Also sie versuchen dann echt immer, ja, einfach herauszufinden, was los ist und beziehen das dann auch sehr oft auf sich selbst. Also sie glauben dann schnell, dass sie irgendwas falsch gemacht haben oder versuchen die Stimmung irgendwie zu retten, obwohl sie das vielleicht gar nicht können, weil es nichts mit ihnen zu tun hat. Und das geht eben auch wieder darauf zurück, dass, ja, dass es einfach mal wichtig war, so wachsam zu sein. Und diese sehr starke Empathie geht dann eben oft auf Kosten der eigenen Emotionen. Das heißt, People-Pleaser sind nicht so richtig bei sich selbst und sie sind so sehr damit beschäftigt, die Emotionen von anderen zu erkennen, dass sie gar nicht so richtig die eigenen wahrnehmen können. Und ja, das kann eben auch wirklich sehr gefährlich werden, wenn man sehr lange ignoriert, wie es einem wirklich geht. Und da gibt es vielleicht irgendwie so eine gute Analogie, wenn man noch sehr jung ist und anfängt zu daten und man trifft irgendwie verschiedene potenzielle Partner und ist eigentlich so bei den ersten Treffen, hat man immer total den Gedanken, mag der mich oder mag die mich? Und man versucht sich eben im besten Licht zu präsentieren und hat immer die Sorge, ah, vielleicht mag er mich nicht und vielleicht gefalle ich ihm nicht. Und das eben nicht nur als People-Pleaser. Ich glaube, das ist ganz natürlich, dass man diese Gedanken hat. Aber was man dabei halt dann oft vergisst, ist, sich erstmal zu fragen, mag ich überhaupt die andere Person? Kann ich mir überhaupt vorstellen, mit der Person eine Beziehung anzufangen oder die Person überhaupt in meinem Leben zu haben? Und genau das Gleiche passiert dann eigentlich auch als People Pleaser. Dass man eigentlich vergisst, sich zu fragen, geht's mir gerade gut? Bin ich gerade wütend? Und stattdessen fragt man sich die ganze Zeit, ob es der anderen Person gut geht und ob die andere Person wütend ist. Und ja, das geht dann einfach auf Kosten von den eigenen Gefühlen. Und das ist eben der Nachteil, den dieses Verhaltensmuster für die People Pleaser selbst hat. Aber ironischerweise kann das auch für die anderen Menschen sehr nervig und anstrengend werden. Nämlich, wenn man so feinfühlig ist und jede Gefühlsregung bemerkt und dann immer nachfragt, ob alles okay ist, dann kann das nerven. Und das ist natürlich das Letzte, was People Pleaser wollen. Also People Pleaser wollen, dass alles gut ist und wollen ja, dass es der anderen Person gut geht und sorgen sich. Aber ja, indem sie ständig nachfragen, können sie tatsächlich anstrengend werden. Vor allem entsteht genau diese Empathie dann oft auch wieder aus falschen Gründen. Also da ist dann häufig wieder im Hintergrund, ja, wenn die Person wütend ist, dann streiten wir vielleicht. Und es ist eigentlich wieder aus einer Angst heraus. Es ist nicht aus einer quasi echten Empathie heraus, wo man sich wirklich fragt, wie geht's der anderen Person, sondern man fragt, um einen Streit zu vermeiden. Man fragt aus der Angst heraus, dass die Stimmung kippen könnte. Und ja, das ist halt dann wieder dieses Thema mit der Harmonie, mit dem Harmoniebedürfnis und mit der Streitvermeidung, das eben auch ein typisches Verhaltensmuster von People-Pleasern ist. Ja, und das konnte ich bei mir selbst auch total beobachten. Also ich habe ein bisschen mal drauf geachtet und ich frage meinen Freund wirklich die ganze Zeit, ob alles okay ist. Ich versuche immer zu erkennen, wie es ihm geht und wenn er irgendwie genervt ist oder wenn er mal schlecht drauf ist, dann denke ich sofort, ich habe irgendwas falsch gemacht. Dann denke ich sofort, das liegt an mir, irgendwas ist mit mir, irgendwas habe ich gemacht, die Emotion ist mir gegenüber. Und in den allermeisten Fällen stimmt das eigentlich gar nicht. Dann versuche ich eben seine Gefühle zu erkennen und ich frage, ist alles okay bei dir? Ist alles okay zwischen uns? Bist du dir sicher, dass alles okay ist? Und ich weiß, dass ich ihm damit auch auf die Nerven gehe. Er zeigt mir das zum Glück nicht so ganz, aber ja, mir ist das durchaus selber bewusst, dass das einfach wirklich nervig und anstrengend sein kann, wenn man dem Partner auch immer wieder rückversichern muss. Ja, ja, es passt alles. Ja, kein Problem, alles gut. Und das möchte ich eben auch nicht mehr so. Also natürlich möchte ich weiterhin darauf achten, wie es ihm geht, aber ja, nicht auf so eine fast obsessive, übermäßige Art und Weise. Und ja, ich glaube, dass das auch manche Menschen wirklich in den Wahnsinn treiben kann, wenn man das die ganze Zeit macht. Ich habe es jetzt eh schon sehr runtergeschraubt. Ich schreibe ihm auch nicht mehr so oft, ob alles okay ist. Aber ja, ich habe da auch ziemlich Glück, dass mein Freund eben mir nie böse ist, wenn ich sowas frage. Und das hängt aber tatsächlich auch damit zusammen, dass er selber auch People-Pleasing-Tendenzen hat. Also er ist einer von diesen Männern, die ja auch diese Verhaltensmuster zeigen. Und da müssen wir auch ein bisschen versuchen, uns nicht gegenseitig immer hochzuschaukeln mit dem People-Pleasing und den anderen noch glücklicher zu machen. Und ja, aber das ist eben so einer von den Punkten, wo ich merke, dass das ist wirklich nicht normal, unter Anführungszeichen, weil was ist schon normal, aber das ist nicht gesund, wie sehr ich da immer mir Gedanken mache über seine Gefühle und ja, wie gesagt, einfach in einem übermäßigen Ausmaß und nicht in einem normalen Ausmaß von einer normalen Sorge einer Freundin über ihren Freund. Und ja, auch immer in dem Zusammenhang, dass ich mich frage, ob ich was falsch gemacht habe. Also es wäre ja auch was anderes, wenn es mir immer nur darum geht, ob es ihm gut geht. Aber ich habe dann sehr oft irgendwo den Hintergedanken, oh je, ich habe was gemacht, es wird Streit geben, obwohl ich ja auch gar nichts gemacht habe. Jetzt kommen wir zum fünften typischen Verhaltensmuster von People-Pleasern und das ist das schlechte Gewissen. Selten aber doch sagen auch People-Pleaser mal nein oder verteidigen ihre Grenzen. Und ja, das liegt dann teilweise daran, dass sie ihre Werte oder Prinzipien da verteidigen. Also es gibt dann doch immer bei wahrscheinlich jedem People-Pleaser irgendwelche Werte und Prinzipien, da gibt es keine Diskussionen. Also da ist ein Nein dann auch ein Nein. Das ist, glaube ich, in vielen Fällen zum Beispiel, wenn People-Pleaser Kinder haben und wenn es dann darum geht, dass das Kind irgendwas braucht, dass man von der Arbeit gehen muss, um das Kind abzuholen, dann kann die People-Pleasing-Tendenz noch so ausgeprägt sein. Wenn das Kind was braucht, dann braucht das Kind was. Ich selber habe ja keine Kinder. Bei mir ist da zum Beispiel ganz stark, dass ich begonnen habe, vegetarisch zu essen. Und das eben aus einem Prinzip heraus. Und das war am Anfang auch ganz schwer für mich, da wirklich, ich war das so gewohnt, immer zu sagen, ich esse eh alles oder ja, mir ist eh alles recht. Und da musste ich mich dann wirklich mal dran gewöhnen, zu sagen, mir ist alles recht, aber Fleisch und Fisch esse ich nicht. Und das war am Anfang gar nicht so einfach für mich als People-Pleaser, da wirklich durchzusetzen, hey, will ich nicht. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, wo ich gelernt habe, diese Grenze zu setzen und einzuhalten. Und weshalb ich auch weiß, dass da Werte und Prinzipien ganz wichtig sein können. Dazu wird es übrigens auch auf jeden Fall eine Folge geben. Und der andere Grund, warum es People-Pleaser dann doch schaffen können, Nein zu sagen, ist, weil sie einfach wirklich faktisch keine Zeit haben. Also das ist dann doch so ein Punkt, wo einfach, ja, da führt nichts daran vorbei. Wenn du keine Zeit hast, dann hast du keine Zeit. Und ja, irgendwann hat man sich dann auch schon so zugekleistert mit irgendwelchen Gefallen, die man jemandem tut oder ja, mit irgendwelchen Terminen und Events und keine Ahnung was, irgendwann ist Schluss und man hat keine Zeit mehr. Und ja, dann sagen People-Pleaser auch mal Nein und dann ist oft der Punkt, wo das schlechte Gewissen kommt. Ja, und oft kommt dieses schlechte Gewissen vor allem dann, wenn es eigentlich keine Konsequenzen gibt. Also wenn kein Streit entsteht, was ja in den allermeisten Fällen so ist, wenn kein Konflikt entsteht, wenn die andere Person einfach nur sagt, ja, schade, aber okay, dann kommt dieses schlechte Gewissen, dann stellt man sich vor, dass man so richtig eine Enttäuschung für die andere Person ist. Ich kann mir dann oft so richtig bildlich vorstellen, wie die Person jetzt da sitzt und von mir einfach enttäuscht ist. Und ja, das ist halt auch nicht wirklich normal, weil ich sage ja sowieso nur Nein, wenn es wirklich nicht geht. Und als People-Pleaser, ja, male ich mir dann einfach direkt aus, dass es jetzt wirklich, wirklich schlimm ist, dass ich Nein gesagt habe. Und was dann eben auch ganz stark passiert, ist, dass wir dieses schlechte Gewissen haben. Und wir haben gerade was ganz Wichtiges gemacht als People-Pleaser. Wir haben Nein gesagt und wir haben eine Grenze verteidigt. Und dann kommt dieses schlechte Gewissen und nimmt uns eigentlich die Freude oder sogar den Stolz darüber, dass wir jetzt diese Grenze gesetzt haben. Also das schlechte Gewissen haut dann irgendwie so richtig rein und sagt, ja, hast du jetzt aber trotzdem nicht gut gemacht. Also eigentlich sollte man sich in dem Moment richtig auf die Schulter klopfen und sagen, ja, sehr gut, hast du verteidigt, du hattest keine Zeit und du hast es gesagt. Oder das ging gegen deine Prinzipien und das hast du auch verteidigt. Und eigentlich sollte man sich da total auf die Schulter klopfen, aber stattdessen klopft eben das schlechte Gewissen an. Und das ist auch genau ein Grund, warum es so schwierig ist, aus diesem People-Pleasing auszubrechen, weil unsere eigenen Gedanken und Verhaltensmuster uns da so richtig gefangen halten darin. Ich bin deswegen auch überzeugt davon, dass das erstmal sehr schwierig wird, aus diesem People-Pleasing auszubrechen. Ja, weil die Anfangsphase eben schmerzhaft ist, aber das ist sie ganz oft. Ganz oft muss man irgendwie erstmal durch eine schmerzhafte und unangenehme Zeit gehen, damit es danach angenehmer sein muss. Ja, da muss ich nur denken an meine Abnahmephase, wo ich eben in einem Jahr sehr viel abgenommen habe. Oder ja, ich musste mir Mandeln entfernen lassen, nachdem ich ein pfeifisches Drüsenfieber hatte. Und die ersten 2-3 Wochen waren die Hölle. Und danach wurde es halt besser. Danach ging es mir besser als vor der OP. Aber ja, da muss man eben durch diese schmerzhafte Phase, weil Veränderung ist immer auch irgendwo Schmerz. Auf jeden Fall ist dieses schlechte Gewissen nie ein guter Berater und deswegen werden wir auch darüber noch intensiv sprechen. Jetzt aber noch kurz ein Beispiel aus meinem eigenen Leben und zwar, ich bin jetzt eben selbstständig seit Oktober und das ist ganz spannend, weil seitdem gehört meine Zeit eben wirklich mir im Prinzip. Also ich bin Freelancerin, ich verkaufe eigentlich Zeit an Kunden quasi. Ich setze Kampagnen für Kunden um oder schreibe Blogposts für Kunden. Aber ich habe halt jetzt eigentlich sehr viel Zeit zu meiner Verfügung. Also ich kann darüber verfügen. Ich kann entscheiden, wann ich was mache. Ich kann, wenn ich will, vormittags auf einen Café gehen und dann in der Nacht arbeiten. Und dass ich eben diese viele Zeit jetzt habe, ist auch eigentlich total der Türöffner dafür, dass Menschen glauben, sich diese Zeit irgendwie nehmen zu können. Also, dass dann jemand denkt, ja, die ist eh selbstständig, die muss nicht ins Büro, dann kann sie ja das und das für mich machen oder dann kann sie ja da hinkommen, weil ich muss arbeiten und sie kann sich ja einteilen. Und das passiert aber parallel dazu, dass ich wahnsinnig viel zu tun habe. Und nur weil ich es mir selbst einteilen kann, habe ich jetzt nicht mehr Zeit. Ich habe viel weniger Zeit als vorher, wo ich Vollzeit gearbeitet habe in der Agentur, hatte ich mehr Freizeit, als ich jetzt habe. Und ja, ich habe mir dafür einen Satz so ein bisschen zurechtgelegt, den ich dann sage, wenn der Spruch, ich habe keine Zeit, sich irgendwie falsch anhört, weil ich dann, also das sieht man schon wieder, dass ich als People-Pleaser viel zu viel darüber nachdenke, wie ich allen gefallen kann, weil ich mir dann überlege, wenn ich jetzt als Selbstständige sage, ich habe keine Zeit, dann denken sich alle, na klar hat die Zeit, die kann sich ja alles frei einteilen. Und deswegen sage ich bei vielen Dingen lieber, ich schaffe es nicht. Und ich mag diesen Satz, weil der ganz viel bedeuten kann. Der kann bedeuten, ich schaffe es zeitlich nicht. Er kann aber auch bedeuten, ich schaffe es von meiner Energie her nicht. Und ja, diesen Satz sage ich relativ oft, egal ob es jetzt darum geht, dass jemand was von mir braucht oder ob sich jemand mit mir treffen will. Und in den allermeisten Fällen habe ich darüber dann ein schlechtes Gewissen danach. Also obwohl ich gerade meine Zeit verteidigt habe und gesagt habe, nein, ich kann nicht, das geht nicht. Ich fühle mich danach schlecht. Ich habe ein wirklich schlechtes Gewissen und denke mir, ja, jetzt hat die Person schon extra an mich gedacht und hat mich gefragt und wollte vielleicht Zeit mit mir verbringen oder wollte meine Meinung haben oder meine Hilfe haben und ich sage einfach so nein. Und dann kommen auch immer diese Gedanken von, irgendwie hätte ich das schon geschafft, irgendwie hätte ich es ja unterbekommen und ich kann ja meine Podcast-Aufnahme noch verschieben zum Beispiel oder ich kann mein Training verschieben, diese Dinge, die ich eigentlich halt für mich mache. Weil was ich natürlich nie denke, ist, ich kann Kundenprojekte verschieben. Kundenprojekte müssen passieren. Und dann komme ich eben an diesen Punkt, wo ich mir immer sofort überlege, was von meinen eigenen Sachen, von meinen eigenen Projekten und dem, was mir wichtig ist, hätte ich noch verschieben können, damit ich jetzt nicht dieses schlechte Gewissen habe. Und im Grunde ist es halt wirklich das. Also ich denke dann natürlich immer sehr stark daran, wie sehr ich jetzt den anderen enttäuscht habe und wie sehr sich der gefreut hätte, wenn ich ja gesagt hätte. Aber im Grunde habe ich dieses schlechte Gewissen und ich will das schlechte Gewissen eigentlich weghaben. Und damit kommen wir auch direkt zum sechsten Punkt, zum nächsten typischen Verhaltensmuster von People-Pleasern. Und das habe ich getauft, Entschuldigung, aber ich bin ein People-Pleaser. Und genau das ist Programm. Also dieses schlechte Gewissen, das wir haben, das sind eben, wie ich gerade schon ein bisschen so angefangen habe zu erzählen, das sind Schuldgefühle. Also wir haben ein schlechtes Gewissen, weil wir uns schuldig fühlen, Nein gesagt zu haben oder irgendwen enttäuscht zu haben. Und ja, jedes Mal, wenn wir eine Grenze setzen, wenn wir Nein sagen, wenn wir eine Enttäuschung sind, in unseren eigenen Augen eigentlich, dann haben wir ein Gefühl der Schuld. Und dieses Schuldgefühl ist total schwierig zu ertragen. Und ganz oft machen wir uns diese Schuldgefühle komplett selber. Also ich bin schon gerade irgendwie in der Familie öfter mal in der Situation, wo jemand so ein bisschen das schlechte Gewissen auch auslösen will. Wahrscheinlich auch unbewusst. Aber in den allermeisten Fällen sagt die andere Person, wenn man Nein gesagt hat, darauf dann, okay, danke, trotzdem. Und ja, es kommt in den allerwenigsten Fällen wirklich eine Antwort zurück, die einem ein schlechtes Gewissen machen will oder die einem Schuldgefühle machen will. Und trotzdem entsteht das bei People-Pleasern. Und das ist eben auch genauso ein Punkt, den ich nicht mehr haben möchte, wo ich nicht mehr immer diese Schuldgefühle fühlen will, wenn ich meine eigenen Grenzen verteidige. Was aber dann bei People-Pleasern auch oft passiert, ist, dass sie dieses Nein immer mit einer Begründung und einer Entschuldigung kombinieren. Also ich persönlich sage sehr, sehr selten einfach nur Nein. Ich sage dann eben vielleicht, ich schaffe es nicht, aber in ganz vielen Fällen kommt dazu dann auch noch eine Begründung. Also ich schaffe es nicht, weil diese Woche ist der Wahnsinn und ich komme gar nicht mehr klar. Oder nein, es tut mir leid, ich kann nicht, weil da bin ich dort und dort. Also es ist dann auch oft ganz wichtig, eine Ausrede zu haben. Und dass ich sage, nein, da bin ich trainieren, zählt dann zum Beispiel schon weniger als eine Ausrede, als zu sagen, nein, da habe ich einen Kundentermin. Und genau, das ist der eine Punkt von dieser Sache, dass People-Pleaser dann oft das Gefühl haben, sie müssten ein Nein begründen oder eine Grenze irgendwie begründen. Und dann entschuldigen sie sich. Und sie entschuldigen sich sehr oft. Das ist so auch etwas, woran man People-Pleaser gut erkennen kann. Dieses sich mehrfach entschuldigen und sich für Dinge entschuldigen, für die sie sich nicht entschuldigen müssten. Also es ist wirklich, entschuldigen bedeutet ja nichts anderes als die Schuld loswerden. Und People-Pleaser haben dieses extrem starke Schuldgefühl. Und das wollen sie durch eine Entschuldigung eben rauslassen und loswerden. Und ja, so finden wir dann auch unendlich viele Wege, um uns zu entschuldigen. Und da habe ich ja so ein Beispiel. Sorry für die späte Antwort. Entschuldige bitte, aber ich kann leider nicht kommen. Ich habe da schon einen Termin, den ich leider nicht verschieben kann. Das tut mir leid. Und das ist wirklich so eine Antwort, die schreit People-Pleaser. Da ist ein Sorry drin, da ist das Wort Entschuldige bitte drin, da ist dann noch eine Begründung drin und ein Ich kann leider nicht. Also zweimal noch ein Leider und dann am Ende nochmal, das tut mir leid. Und das ist halt so ein ganz typische Kommunikation von People-Pleasern, die eben einfach dieses starke Gefühl haben, sich entschuldigen zu müssen. Und da ist ganz wichtig, mal zu lernen und einzusehen, dass wir ganz oft keine Schuld haben. Es gibt oft einfach nichts, wofür wir uns schuldig fühlen müssen. Und dieses Schuldgefühl müssen wir lernen abzulegen. Dafür muss man auch mal akzeptieren, dass man sich wirklich nur entschuldigen muss, wenn man auch eine Schuld trägt. Das ist eigentlich so logisch, aber gerade als People-Pleaser ist das einfach so ein Konzept, wo man sich denkt, wow, wie soll das gehen? Wie soll ich aufhören, mich zu entschuldigen für alles, wofür ich mich schlecht fühle? Ja, und damit kommen wir natürlich auch wieder zu meinem eigenen Beispiel. Und zwar entschuldige ich mich auch ständig und immer mehrmals. Und auch zum Beispiel meine ganzen Nachrichten beginnen ganz oft mit Sorry oder Tut mir leid. Und dann entschuldige ich mich zum Beispiel dafür, dass ich so spät geantwortet habe oder eben, dass ich nicht kann oder dass irgendwas nicht geht. Aber in vielen Fällen müsste ich diese Entschuldigung gar nicht aussprechen, weil ich wirklich keine Schuld habe. Also auch dieses Gefühl von, man müsste jede Nachricht irgendwie innerhalb von ein paar Minuten beantworten. Dieses Gefühl ist so stark, finde ich heutzutage. Und das stimmt gar nicht. Also die allermeisten meiner Freundinnen schicken mir auch immer Nachrichten, wo sie sagen, tut mir leid, entschuldige die späte Antwort. Und ganz oft denke ich mir nur, das ist wirklich nichts, wofür man sich entschuldigen müsste. Aber ja, wir machen es dann ganz oft trotzdem. Und ja, da irgendwie auch so ein bisschen ein absurderes Beispiel. Ich habe mich tatsächlich auch schon entschuldigt, weil ich angerempelt wurde. Und ich glaube, dass das viele People-Pleaser machen. Wenn du irgendwo im Supermarkt bist oder so und irgendjemand kommt und ja, rempelt dich an, dann ist die erste Reaktion, sich umzudrehen und zu sagen, Entschuldigung. Obwohl man nichts gemacht hat. Ich meine, was war der Fehler, dass man dagestanden ist und ja, das ist eben auch so ein People-Pleaser-Ding und hat wieder mit dieser Scheue vor Konflikten zu tun, dass man sich lieber mal vorausschauend entschuldigt und von Anfang an sagt, das tut mir leid, obwohl man selber vielleicht nicht mal weiß, was einem leid tut, aber man macht das lieber, als einen Konflikt zu riskieren. Ja, und das ist eben auch typisch People-Pleaser. Dann kommen wir auch schon zum siebten und letzten typischen Verhaltensmuster von People Pleasern, das ich heute besprechen werde. Es gibt sicher noch einige mehr, aber das sind jetzt mal die, die ich bisher schon so bei der Recherche gefunden habe. Vielleicht gibt es dann irgendwann auch nochmal einen Teil 2, wenn mir noch mehr unterkommen. Punkt 7 ist auf jeden Fall, dass People Pleaser manchmal lieber alleine sind als unter Leuten. Und das ist eigentlich, wenn man sich jetzt die letzten 6 Verhaltensmuster angehört hat, wirklich kein Wunder. Also da haben wir versucht, allen zu gefallen. Wir haben versucht, unsere Grenzen zu verteidigen und haben es nicht geschafft. Wir haben versucht, Nein zu sagen und es ist uns nicht gelungen. Und dann gelingt es uns endlich und dann müssen wir uns entschuldigen. Und dann haben wir ein schlechtes Gewissen. Und das sind alles so Dinge, die sind wahnsinnig anstrengend. Das ist einfach unglaublich anstrengend, immer diese Empathie für andere zu haben und immer die Fürsorge zu haben. Und das eben alles in so einem übertriebenen Ausmaß. Und dann auch noch aus der Angst heraus, dass irgendjemand einen nicht mag oder dass irgendjemand wütend wird oder einen Streit anfängt oder enttäuscht von einem ist. Das ist unglaublich anstrengend. Und da kommt dann noch dazu bei People-Pleasern, dass ihr Selbstwert, ihr eigener Selbstwert ganz oft davon abhängig ist, allen zu gefallen. Das heißt, nicht nur sind sie die ganze Zeit in diesen anstrengenden Situationen, in denen sie versuchen, allen zu gefallen und mit anderen klarzukommen, das hat dann auch noch jedes Mal Einfluss auf ihren Selbstwert. Und sie müssen diese Dinge auch alle machen, um ihren Selbstwert zu schützen oder zu erhöhen und zu erhalten. Und ja, das ist wahnsinnig schwierig. Dann kommt da auch noch oben drauf, dass People-Pleaser ihre eigenen Wünsche und Bedürfnisse ja immer verstecken wollen. Das heißt, sie machen das auch oft unbewusst, aber sie halten ihre eigenen Wünsche und Bedürfnisse zurück. Und logischerweise werden die dann nicht so erfüllt, wenn sie unter Menschen sind, denen sie das nicht zeigen können. Das heißt, wir haben diese enorme Anstrengung, wir haben die Tatsache, dass unser Selbstwert die ganze Zeit in Gefahr ist und wir müssen uns die ganze Zeit verstecken, damit niemand erkennt, was wir eigentlich gerade brauchen und dass uns das eigentlich gerade nicht gefällt. Alles, um eben allen zu gefallen. Und das alles zusammen führt dazu, dass People Pleaser sehr gerne allein sind. Die sind deshalb lieber allein, weil sie damit das alles vermeiden können. Sie können diesen ganzen Stress vermeiden, indem sie Zeit mit sich selbst verbringen und ja, dann mal nicht diesem Druck ausgesetzt sind, allen zu gefallen. Damit hört diese ganze Problematik aber natürlich noch nicht auf, weil gleichzeitig sind People-Pleaser ja auch schlecht darin, ihre Me-Time zu verteidigen. Wie ich es vorher schon erwähnt habe, wenn ich irgendwas doch noch unterbringen muss oder überlege, wie ich doch jemandem noch helfen kann, oder Zeit mit jemandem verbringen kann, dann streiche ich immer zuerst das, was mir wichtig ist. Dann streiche ich diese Podcast-Aufnahme oder ich gehe später zum Training oder verschiebe mein Training in der ganzen Woche irgendwie. Oder ich lasse einfach meine Me-Time ausfallen. Ich gehe dann nicht spazieren oder ich esse dann nur ganz gehetzt, statt mir in Ruhe was zum Essen zu machen. Und das eben auch, um allen zu gefallen. Und indem das dann immer öfter passiert, indem wir eigentlich nur noch wir selbst sind, wenn wir alleine sind, weil wir da nicht so angestrengt sind und allen gefallen wollen und gleichzeitig aber immer seltener alleine sind, weil wir mit unserer Zeit nicht gut haushalten können und nicht damit umgehen können, dass wir auch mal Nein sagen müssen, ja, am Ende verlieren wir uns selbst dabei, weil wir eigentlich diese Zeit bräuchten, um uns selbst überhaupt mal richtig kennenzulernen. Und ja, dann vielleicht auch mal zuzulassen, dass andere uns auch richtig kennenlernen können. Und da ist eben total wichtig und wertvoll, wenn du schon Menschen hast als People-Pleaser, wenn du Menschen in deinem Umfeld hast, mit denen du selbst sein kannst, das ist super wertvoll und mit den Menschen solltest du auch die Zeit verbringen. Aber ansonsten ist auch sehr wichtig, Zeit mit dir selbst zu verbringen und dir wirklich die Zeit zu nehmen, um dich auch kennenzulernen, um wirklich reinzufühlen, was macht mir gerade Freude, was würde mir gerade Freude machen, welche Bedürfnisse habe ich gerade, welche Wünsche habe ich jetzt und in meinem Leben. Und das kann halt wirklich nur in Me-Time gelingen. Ja, natürlich habe ich dazu auch meine eigene Erfahrung. Ich merke ganz oft, dass ich bei sozialen Events oder irgendwie unter vielen Menschen wirklich nicht ich selbst bin. Also ich sage dann Sachen, die würde ich eigentlich nie sagen. Oder ich lache über irgendwelche Witze, die ich nicht witzig finde. Ich mache bei irgendwelchen Aktivitäten mit. Gerade früher so an der Uni oder bei Teambuilding-Sachen mache ich bei Aktivitäten mit, die ich wirklich nicht machen will. Und ja, das halt einfach, weil ich nicht Nein sagen kann und weil ich allen gefallen will und weil ich nicht immer diejenige sein will, die sagt, na, macht mir keinen Spaß, gefällt mir nicht. Und das führt dann aber halt dazu, dass ich mich einfach selbst nicht wiedererkenne in manchen sozialen Situationen. Und ich bin sowieso schon ein sehr introvertierter Mensch. Also der Unterschied zwischen introvertiert und extrovertiert ist ja nicht unbedingt, wie man mit anderen Menschen kann, sondern es hat ja viel mehr damit zu tun, was einem Energie gibt und was einem Energie nimmt. Und ich als Introvertierter, für mich ist es eben so, unter Menschen zu sein raubt mir Energie und alleine zu sein gibt mir Energie. Und ja, so kommt es dann eben dazu, dass mir soziale Situationen wahnsinnig viel Energie rauben, weil ich erstens sowieso schon introvertiert bin und zweitens irgendwie das Gefühl habe, ich müsste anders sein, ich müsste mich verstellen, um anderen zu gefallen. Und ja, das finde ich persönlich nicht schön eigentlich und auch irgendwie nicht gesund. Weil warum sollte ich überhaupt Zeit mit Menschen verbringen, die mich nicht mögen oder die mich gar nicht kennen? Und ja, es gibt viele Menschen, die können das wirklich gut, einfach sie selber zu sein. Denen ist egal, wenn sie dann was sagen, was die anderen nicht ganz verstehen oder wenn sie irgendwie ein bisschen anecken oder so. Und das kann natürlich auch in eine sehr gefährliche Richtung gehen, wenn einen gar nichts mehr interessiert. Also ja, das geht dann eher in die Richtung von, das werde ich ja wohl noch sagen dürfen. Ja, aber da gibt es ganz viel dazwischen, das einfach ein authentisches Ich-Sein ist und weder ein Verstecken noch ein irgendwie über alle drüber zu fahren und im Mittelpunkt zu stehen. Und da möchte ich irgendwie auch hin. Das möchte ich erreichen. Und ein erster Schritt ist jetzt schon mal, dass ich hier in meinem schönen Vorzimmer sitze, das am wenigsten Hall hat in meiner Wohnung. Und dass ich hier zwar mit mir selber sitze, aber dass ich das aufnehme und ja, damit hoffentlich auch anderen erstens helfe und auch irgendwie ein bisschen mehr authentisch sein kann, auch nach außen hin. Ja, das waren die 7 typischen Verhaltensmuster von People-Pleasern und die Frage ist jetzt natürlich, ob du dich darin auch wiedererkannt hast. Du musst dich natürlich nicht in allen von diesen 7 Dingen wiedererkennen, vielleicht ist manches auch ganz leicht ausgeprägt, anderes ganz stark, aber wenn du dich da irgendwie wiederfindest oder wenn du dir bei Freunden oder deinem Partner denkst, ja, klingt irgendwie sehr nach der Person, dann ist der Podcast auf jeden Fall der richtige Ort für dich, weil wir werden uns da noch sehr viel damit beschäftigen und ja, werden da auch irgendwie Lösungen finden, um ein bisschen authentischer zu werden und intuitiver zu werden und einfach mehr wir selbst zu sein, weil das ist gut so, wie wir sind. Ja, die nächste Frage, die sich stellt, ist natürlich, warum handeln People-Pleaser so? Warum tun wir immer, was andere wollen und erwarten? Und ja, wie ich da schon öfter angesprochen habe, hat das sehr viel mit Angst zu tun. Der Angst, eine Enttäuschung zu sein oder die Harmonie irgendwie in Gefahr zu bringen. Und ja, diese Angst ist irgendwo menschlich und sie ist ganz oft auch verständlich und hat ja echte Ursachen, die uns so gemacht haben. Aber ja, dieses ganze People-Pleasing geht für mich persönlich einfach ein bisschen am Sinn des Lebens vorbei. Zumindest am Sinn des Lebens, wie ich ihn mir vorstelle. Weil der Sinn des Lebens ist mit Sicherheit nicht, allen zu gefallen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Allein schon, weil es nicht möglich ist. Und ich bin fest davon überzeugt, dass es gut sein wird, wenn wir mehr wir selbst sind und dass uns auch Menschen akzeptieren werden, die uns wirklich mögen, denen wir wirklich wichtig sind. Um den Ganzen auf den Grund zu gehen, werden wir in der nächsten Folge darüber sprechen, warum People-Pleaser so sind, wie sie sind, beziehungsweise was uns so gemacht hat. Und das ist natürlich in ganz vielen Fällen die Kindheit. Wie so oft ist das das, was uns prägt. Aber ja, dazu mehr in der nächsten Folge. Wenn du jetzt gerade People pleasen willst, dann gib meinem Podcast 5 Sterne, abonnier ihn und hör beim nächsten Mal wieder rein. Bis dahin, mach's gut, aber mach's für dich selbst. Allen gefallen. Ein Podcast für People Pleaser.